SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Martina Kögel. Und mein Gast ist heute eine Frau, die sich dafür einsetzt, Menschen in Entwicklungsländern beizubringen, ihr eigenes Biogas zum Kochen herzustellen. Herzlich willkommen, Katrin Pütz.
Vielen Dank. Es freut mich, dass ich hier sein kann.
Was bringt es einer durchschnittlichen afrikanischen Familie, wenn sie mit Biogas kochen kann, statt mit Holz, wie das in vielen Ländern auf dem Kontinent Tradition ist?
Tja, das bringt mehrere Sachen. Das bringt einerseits eine saubere und umweltfreundliche Kochenergie. Es bringt einen organischen Dünger, der auf tropischen Böden besser ist als ein mineralischer Dünger. Und in unserem Fall bringt es auch noch Einkommen, weil man die Möglichkeit bekommt, das Biogas, das man überschüssig produziert und nicht selber verwendet, auch noch im Biogasrucksack verkaufen kann.
Und woraus kann ein afrikanischer Durchschnittshaushalt überhaupt eigenes Biogas herstellen?
Aus allem, was an organischem Abfall anfällt in so einem Haushalt, hauptsächlich Tierdung, aber auch Küchenabfälle oder jetzt Ernteabfälle, alles Mögliche, auch Küchenabfälle aus Restaurants zum Beispiel, aber hauptsächlich eigentlich ja, Dung von Tieren.
Ihr Unternehmen heißt Bee Energy, Firmensitz ist im Westerwald in Neuhäusel bei Montabaur. Ihr Elternhaus ist sozusagen Ihre Homebase. Und die Energie, um die es Ihnen mit Bee Energy geht, ist Biogas. Das Herzstück Ihres Unternehmens, das ist ein Biogas-Rucksack. Den haben Sie sogar zum Patent angemeldet. Was ist das genau und wer braucht den?
Der Biogas-Rucksack ist kein kleiner Rucksack, sondern ein riesengroßer Ballon. Also ein Kubikmeter Biogas passt da rein. Eine große Plastiktüte mit Rucksackträgern, die man auf dem Rücken tragen kann. Wiegt nur 3,5 Kilo und reicht, um einen Kubikmeter Biogas zu transportieren, um damit 3 bis 4 Stunden zu kochen. Ja, das heißt, wer möchte sowas benutzen? Das sind Leute, die sich selber keine Biogasanlage leisten können, weil sie entweder das Geld nicht haben, den Platz oder den Zugang zu Substrat nicht haben. Die können dann trotzdem Zugang zu Biogas bekommen über den Biogas-Rucksack, indem sie diesen bei den Nachbarn, die vielleicht eine Biogasanlage haben, auffüllen können und dann jeweils von Tag zu Tag damit ihre Kochenergie, die sie bisher verwenden, ersetzen können.
Bleiben wir nochmal bei dem Objekt selbst. Woraus besteht der genau? Also ist das ein Material, das die Menschen dort haben und auch selbst herstellen können?
Ja, das war Grundvoraussetzung für das Design, das er heute hat. Nämlich, dass er aus einem Material gebaut oder entwickelt worden ist, was in Afrika schon auf dem Markt war. Dafür bin ich extra nach Äthiopien gereist 2010, um zu schauen, welche Materialien gibt es auf dem Kontinent. Auf dem Mercato bin ich fündig geworden und habe einen Honigsack, den ich da gefunden habe. Das ist ein mehrlagiger Plastiksack, der innen dicht ist und außen robust, gefunden und dann in Deutschland umfunktioniert, umgebaut und daraus der Biogas-Rucksack entstanden. Das heißt, das ist jetzt ein großer Sack aus 4 Lagen Kunststoff. Innen ist das eine gasdichte Folie und außen ist das ein robustes Gewebe.
Wir können also das Biogas jetzt transportieren. Gut, jetzt die Frage, wo kriege ich das Biogas überhaupt her? Sie haben gesagt, wenn ich es nicht selbst herstellen kann, dann vielleicht bei dem Nachbarn. Aber wie kann man Biogas eigentlich mit einfachsten Mitteln selbst machen? Da haben Sie so eine Art Low-Tech-Biogas. Biogasanlage entwickelt. Wie soll das funktionieren? Wie funktioniert das?
Ja, also das ist tatsächlich nicht ausschließlich auf meinem Mist gewachsen. Es gibt schon viele verschiedene Biogasanlagentechnologien für den Low-Tech-Ansatz. Die meisten sind unterirdisch, gemauert. Dann gibt es Plastikcontainer aus Hartschalen, Kunststoff. Oder es gibt eben Sackanlagen, die sind in Südamerika tatsächlich weiter verbreitet als in Afrika. Und ich habe diese Sackanlagen im Prinzip umgebaut, um die mit dem Material, was ich für den Biogasrucksack verwendet habe, herstellen zu können. Das heißt, ich habe es vorgezogen, nicht PVC, was umwelttechnisch nicht ganz unkritisch ist, zu verwenden, sondern habe das aus den gleichen Materialien wie der Biogasrucksack gemacht. Und jetzt ist das wirklich einfach ein noch größerer Sack, der auf dem Boden liegt, vorne und hinten an ein PVC-Rohr angeschlossen wird und oben einen Gasanschluss hat und das war's.
Also mit Ihrer Technologie kann man mit einfachen Mitteln Biogas herstellen und das Biogas transportieren. Und die Idee zu diesem Biogas-Rucksack, das ist, glaube ich, Ihr erster Schritt gewesen. Die Idee hatten Sie schon während Ihres Studiums der Agrartechnik an der Uni Hohenheim. Das war da Ihre Masterarbeit und die haben Sie in Äthiopien gefertigt. Wie sind Sie überhaupt erstmals nach Äthiopien gekommen? War das Zufall?
Ja, es war fast ein bisschen Zufall. Also die Idee, Biogas transportabel zu machen, kam daher, dass ich die nationalen Biogasprogramme verschiedener afrikanischer Länder gelesen habe, in denen eben diese unterirdischen Anlagen gebaut wurden für einzelne Haushalte, um deren Energiebedarf zu decken. Aber es war niemals bedacht worden, dass es vielleicht interessant sein würde, die Anlagen so zu bauen, dass man sein gesamtes organisches Material verwenden kann, um so viel Gas wie möglich mit einer Anlage zu produzieren, um eben mehr als einen Haushalt damit zu versorgen. Und das war, naja, ist der klassische Entwicklungshilfeansatz, der meiner Meinung nach nicht tragfähig ist, besonders in dem Bereich, und man das sehr einfach ändern könnte, indem man Gas transportabel und damit verkäuflich macht. Und das war die Idee. Und das war damals während meiner Zeit in Hohenheim, noch während dem Agrartechnikstudium, habe ich das Konzept entwickelt, Biogas verkäuflich zu machen. Und da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Entwickelt man erst das Geschäftsmodell oder erst die Technik, um es überhaupt transportieren zu können, das Gas. Und da hieß es dann, beides zusammen ist eher eine Doktorarbeit, mach doch mal erst eins. Und da ich ja Technik studiert habe, habe ich mich für die Technik entschieden und habe das dann entwickelt. Äthiopien hat sich so ergeben, dass mein damaliger Professor, der das betreut hat, der Professor Müller vom Agrartechnik-Institut, gesagt hat, wir haben schon ein Biogasprojekt betreut in Äthiopien, fahr doch nach Äthiopien, da haben wir einen Kontakt. Und das hat sich natürlich perfekt ergeben, weil nämlich der Mercato, dieser riesengroße offene Markt in Addis ist. Und da habe ich dann 10 Tage verbracht und habe den von oben bis unten durchstöbert nach brauchbaren Materialien.
Sie haben die existierenden Biogas-Initiativen in Afrika angesprochen. Es gibt ja auch ein nationales äthiopisches Biogas-Programm. Und Sie haben da, glaube ich, auch eine Zeit lang versucht, Kontakte zu knüpfen oder zu kooperieren. Warum hat das nicht funktioniert?
Ja, wenn man das so einfach sagen könnte, warum das nicht funktioniert, das ist auch noch nicht abgeschlossen, dann könnte man das wahrscheinlich noch irgendwie in den Griff kriegen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Ich glaube, die sind sehr stark eingefahren auf ihre eigene Technik, also diese unterirdischen Anlagen. Und dann ist bei solchen Programmen auch immer die Frage, ob die nicht so einen Selbsterhaltungstrieb haben. Weil wenn jetzt Biogas völlig unabhängig über den Markt verbreitet werden könnte, würden die sich überflüssig machen. Das ist vermutlich nicht in deren Interesse. Deshalb ist es da bisher zu keiner Einführung zum Beispiel von dem Biogas-Rucksack gekommen, den wir ja zeitweise in Äthiopien sogar vor Ort gefertigt haben und für die ganz einfach zugänglich war. Und zusätzlich ist eine große Frage, warum die da nicht drauf aufgesprungen sind. In Äthiopien wird Injera gebacken. Das ist ein großer, 60 cm Durchmesser, großer Pfannkuchen oder eine Art Crepe, Sauerteig-Crepe, das Grundnahrungsmittel der Äthiopier, das 60% der Haushaltsenergie bedarf. Ja. Und dafür braucht man eigentlich eine Speichermöglichkeit für Biogas. Sonst kann man dieses Injera mit einer Biogasanlage nicht backen, weil man dann zu dem Zeitpunkt, wo man backen will, nicht genug Gas aus der Anlage hätte. Das heißt, in vielerlei Hinsicht wäre es in Äthiopien wichtig, diesen Speichersack auch aus anderen Gründen da zu verwenden. Aber es kam nie dazu. Warum, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht genau sagen.
Und Sie wollen weiter den Ansatz verfolgen, dass Sie das Biogas niederschwellig für jeden produzierbar und zugänglich machen.
Genau, ich mache das über den Markt zugänglich, über lokale Geschäftspartner, die investieren, um die Technik ins Land zu bringen. Das heißt, die Importeure, das sind Leute, die ein bisschen Geld haben, die importieren die Technik und arbeiten zusammen mit Installateuren, die die Technik vermarkten und auf dem Land tatsächlich selber dort leben und dort den Kunden die Anlagen installieren, warten, die Kunden trainieren und so weiter und vor Ort sind, sodass der Kundenservice gesichert ist. Und die Leute, die dann das Gas produzieren, verdienen wiederum an dem Verkauf von Gas, sodass wirklich auch die Leute, die sich keine Biogasanlage selber bauen können, die sich für das nationale Biogasprogramm nicht qualifizieren, weil das ja mit Subventionen verbunden ist, muss man da gewisse Bedingungen erfüllen, dass man die auch erreicht. Ja, das heißt, man könnte wirklich jeden erreichen mit unserem System durch den Biogasrucksack?
Man kann Sie, Frau Pütz, durchaus als Macherin bezeichnen in vielerlei Hinsicht. Nach Ihrem Abitur in Koblenz im Jahr 2000 haben Sie eine Ausbildung zur Möbelschreinerin gemacht, aber Inneneinrichtungen, daran hatten Sie dann erstmal kein Interesse mehr. Sie sind raus, und zwar so richtig raus nach Australien. Was haben Sie da alles gemacht?
Ja, ich habe erstmal als Schreinerin angefangen tatsächlich in Tasmanien bei einem deutschen Schreiner. Das hat sich irgendwie so ergeben. Und bin dann von Tasmanien Richtung Norden über die Westküste gereist und habe auf dem Weg dahin auf einer Ranch gearbeitet als Touristenführerin auf Pferden oder bei einer Bananenfarm. Habe dann angefangen als Köchin zu arbeiten auf einer großen Cattle Station im Outback oben in der Nähe von Derby und habe da einen Bullcatcher kennengelernt, der dort als...
Bullcatcher?
Genau, ein Stierfänger.
Stierfänger.
Genau. Die fangen wilde Stiere ein. In Australien sind ja die Kühe oder die Rinder freilaufend auf riesengroßen Flächen unterwegs und die müssen ab und zu sortiert werden. Da müssen vor allem die nicht gebrandeten, also ohne Ohrmarke und ohne Branding lebenden Stiere, die sehr wild sind, eingefangen werden, damit es nicht zu viele Stiere in der Herde gibt. Und das macht ein Bullcatcher. Und den habe ich sehr kennengelernt und für den habe ich dann tatsächlich 1,5 Jahre gearbeitet und wir haben wilde Stiere in den Kimberleys eingefangen.
Das war ja vermutlich der größtmögliche Kontrast zu Ihrem bisherigen Leben, oder?
Ich weiß nicht, ob der größtmögliche, aber es war definitiv eine unglaubliche Erfahrung, denn das Leben im Outback völlig fernab jeglicher Zivilisation und die ganze praktische Arbeit, die damit verbunden ist, hat mir einfach extrem viele Skills, viele Fähigkeiten geschenkt, ja, die ich in den letzten Jahren natürlich alle sehr gut brauchen konnte, sei es Autos reparieren oder also viele Mechaniker arbeiten, schweißen, also alles Mögliche wirklich.
Sie sind ziemlich lang dort geblieben, aber irgendwann sind Sie dann doch, Sie haben es mir gesagt, als wir einmal telefoniert haben, rausgeflogen aus dem Land.
Ja, das stimmt. Also die australische Einwanderungsbehörde ist dafür bekannt, dass sie gerne Anträge liegen lässt, bis das Visum ausgelaufen ist, desjenigen, der den Antrag gestellt hat auf Verlängerung. Und dann wird man einfach rausgeschmissen, weil man sein Visum überzogen hat. Und so war das in meinem Fall auch. Also ich hatte mich auf ein Sponsorship beworben, um als Bullcatcher weiterzuarbeiten. Und das wurde nicht bearbeitet. Und dann irgendwann kam der Anruf, sie haben ihr Visum über mehr als, ich weiß nicht wie viele Tage, überzogen. Sie haben 2 Wochen das Land zu verlassen. Und dann ist man für 3 Jahre gesperrt. Damit war die Sache erledigt.
Und dann haben Sie sich kurz entschlossen und sind an die Uni Koblenz gegangen für ein Studium Ecological Impact Assessment, also Umweltfolgeneinschätzung. Was war da Ihr Ziel?
Das hat mich einfach unheimlich interessiert. Ich war in Australien sowieso schon so ein bisschen an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss mal wieder was für meinen Kopf tun. Das Bullcatching ist sehr körperlich, genau. Und da war Koblenz, dieser Studiengang, einfach perfekt, weil das war Naturwissenschaften querbeet mit einem praktischen Bezug zu der Umweltfolgenforschung, was mich sehr interessiert hat. Und das habe ich kurzerhand einfach angefangen.
Und danach zog es Sie allerdings wieder weg nach Ruanda. Das war, glaube ich, Ihre erste Begegnung mit Afrika. Wie war die?
Genau, richtig. Das war ein Projekt von der Uni Koblenz, ein Agroforstprojekt, in dem ich dann erstmal meine Bachelorarbeit geschrieben habe und danach für das Projekt noch 6 Monate gearbeitet habe. Das war meine erste Erfahrung in Afrika, wobei ich vorher auf allen Kontinenten schon war. Ich bin immer viel gereist. Und ich hatte so ein bisschen die Erwartung, dass ich vielleicht für Afrika nicht geduldig genug sein könnte. Das war jetzt tatsächlich nicht das Problem, sondern ich habe da andere für mich völlig unverständliche Sachen erlebt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Arbeit von Hilfsorganisationen mit Ruandern in dem Fall, wie die Leute vor Ort behandelt wurden und wie denen im Prinzip westliche Lösungen aufgezwungen wurden, das hat mich sehr geschockt. Und mit welchen Methoden? Ne?
Also Sie sind in Ruanda auch gleich erstmals der Entwicklungshilfe begegnet sozusagen.
Mhm, genau, ja.
Was haben Sie da erlebt?
Ich habe erlebt, wie Bauern in dem Fall von Organisationen bezahlt worden sind dafür, dass sie an Trainings teilnehmen. Und das ist also nichts Besonderes, das ist übliche Praxis, dass man den Leuten ein Per Diem zahlt, also einen Tagessatz mit Essen und Getränken lockt, damit sie an den Trainings teilnehmen, in denen sie, wie eine weiße Organisation findet, nützliche Dinge lernen. die sie dann umsetzen sollen. In dem Fall ging es um Radikalterrassen, die das Land terrassieren gegen Bodenerosion. Radikalterrassen sind eine Möglichkeit, sagt das Wort schon radikal. Da wird der Unterboden, das heißt der Lehm, nach oben befördert und dann hat man ein sehr unfruchtbares Feld. Die Leute wurden da nicht großartig nachgefragt. Also jeder hat teilgenommen, wahrscheinlich nicht gerade freiwillig, und wurde dafür bezahlt, dass er nachher da wieder was anbaut. Das hat mich extrem geschockt.
Und die Herangehensweise, die hat Sie, Sie haben es ja gerade gesagt, geschockt. Und dann haben Sie den Entschluss gefasst, weiter zu studieren, schon mit dem Ziel, was Ähnliches vielleicht mal besser zu machen?
Richtig, also mich hat Afrika dann schon gepackt, mir hat das da sehr gut gefallen. Und ich dachte, Mensch, also hier muss man ja eigentlich ganz neue Dinge entwickeln. Man kann nicht unsere Agrartechnik von vor 100 oder 200 Jahren einfach jetzt hierhin bringen und diese Maßnahmen oder diese Technik hier verwenden, sondern man muss eigentlich was völlig Neues entwickeln. Und dann hat sich Agrartechnik einfach perfekt angeboten. Ja.
Sie sind dann an die Uni Hohenheim gegangen. Hatten Sie da schon ein ganz konkretes Ziel?
Nee, das Ziel hatte es nicht, das hat sich während dem Studium ergeben, nämlich als ich Vorlesungen zum Thema Biogas hatte. Da wurde mir klar, okay, in Deutschland ist das Hightech, ja, das ist technisch sehr aufwendig und riesig, aber das Prinzip der Biogasproduktion ist ganz einfach. Und das kann man natürlich auch, denke ich, in warmen Ländern oder dachte ich in warmen Ländern sehr, sehr einfach umsetzen, und so war es. Ja.
Also technisch lässt es sich einfach umsetzen, aber es in der Praxis dann an die Leute zu bringen, in den bestehenden Strukturen, war oder ist die eigentliche Herausforderung?
Ja, genau. Also die Technik ist wirklich das kleinste Problem. Die muss man natürlich erstmal haben, aber die Umsetzung ist das Schwierige. Das stimmt, ja. Also die Leute zu erreichen, zu überzeugen, vor allem in so traditionellen Gesellschaften, wo seit Jahrmillionen auf Holz gekocht wird, das ist extrem schwierig. Und vor allem da, wo die Leute eher arm sind, wobei nicht jeder arm ist, aber trotzdem sehr darauf achtet, wofür er sein Geld ausgibt, wenn er denn welches hat.
Amharisch, das ist die wichtigste Verkehrssprache im Land. Sie sprechen Amharisch. Kommt man nur so nah an die Menschen ran?
Also ich spreche nicht perfekt Amharisch leider, aber ich kann sehr gut ein Biogassystem auf Amharisch erklären. Es ist für die Leute ein Zeichen von Respekt und Anerkennung, wenn man ihre Sprache spricht. Genau. Aber man kommt auch nicht überall in Äthiopien mit Amharisch weiter, sondern nur in den Teilen von Amhara und in der Hauptstadt. Und viele Teile des Landes sprechen gar kein Amharisch.
Katrin Pütz ist Sozialunternehmerin und Agrartechnikerin, macht sich stark für technisch einfache Lösungen, um Biogas für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. In Äthiopien hat sie ihre Patente entwickelt und teils auch schon einige Jahre erprobt. Ein Biogasrucksack, eine mobile Biogasproduktionsanlage. Und zu all dem gehört auch eine Lösung für einen Biogasbrenner. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man damit eine Lehmplatte erhitzen, auf der das äthiopische Grundnahrungsmittel, das Fladenbrot Injera, hergestellt wird. Das können nämlich nicht alle Biogasbrenner. Wie wichtig ist dieses Injera für die Äthiopier?
Für die meisten Äthiopier ist es das Lebenselixier, kann man sagen. Also die essen zu jeder Mahlzeit Injera und es ist extrem wichtig. Ohne Injera kann der Durchschnitts-Äthiopier nicht leben. Die nehmen das auch mit, wenn sie ins Ausland gehen. Das heißt, zum Backen von Injera auf Biogas braucht man eine spezielle Vorrichtung, weil man eben diese große Platte von 60 cm Durchmesser, das ist eine Tonplatte, gleichmäßig auf 200 Grad erhitzen muss. Und das schafft man nur mit sehr viel Energie. Die muss dann aber auch noch gleichmäßig verteilt sein. Und ich habe eine Lösung dazu entwickelt, bei der der Brenner, der in der Mitte ist, die Hitze über das Abgas abgibt an die große Platte, die da drüber ist. Das heißt, die Platte, das Mütterd, so heißt das, ist mit einem speziellen Trichter, der da drunter sitzt, kombiniert, der dann das Abgas genau so unter die Platte leitet, dass sie gleichmäßig aufgewärmt wird.
Das müsste doch der Renner sein in Äthiopien.
Ja, müsste es eigentlich. Sollte man meinen, dass sich das nationale Biogasprogramm, dessen größtes Problem es ist, dass es seit 9 Jahren keine Technik dafür entwickelt hat, sollte sich darauf stürzen, tut es aber aus komischen Gründen nicht.
Wir wollen jetzt erstmal noch weiter über Äthiopien, über die Äthiopier reden, darüber, was bei uns in den Medien ankommt. Äthiopien, das ist im Aufschwung, kommt bei uns an. Große Hoffnungen werden auf das Land gelegt, das sich im Vergleich zum restlichen Afrika in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat. Große Ehre wurde gerade dem Ministerpräsidenten Abiy Ahmed zuteil. Er wird für seinen Einsatz um die Lösung des Grenzkonflikts mit Eritrea mit dem Friedensnobelpreis 2019 ausgezeichnet. Das ist das, was wir so mitkriegen in den Medien. Sie haben insgesamt 4 Jahre in Äthiopien gelebt. Wie nehmen Sie das Land wahr?
Äthiopien hat sich gewandelt, seitdem Abiy Ahmed Prime Minister ist. Die Leute haben eine unglaubliche Hoffnung und sind richtig aufgelebt als ja, in dem letzten Jahr oder in den letzten 1,5 Jahren. Leider ist es aktuell nicht so friedlich in Äthiopien, aber es geht natürlich trotzdem voran. Ja? Also es ist im Umbruch, aber man darf trotzdem die prozentualen Wachstumsraten nicht verwechseln mit absolutem Wachstum. Das zu dem Wachstum, was man da verzeichnet. Und man muss auch darauf achten, wie und wo dieses Wachstum stattfindet. Es wird sehr viel gebaut. Der Privatsektor allerdings, der ist immer noch absolut unterentwickelt. Es ist sehr schwierig, in Äthiopien ein Unternehmen aufzubauen, aus vielerlei Gründen.
Da spricht die Unternehmerin, aber Sie waren ja sehr lange in Afrika, 4 Jahre, glaube ich, insgesamt in Äthiopien. Sind da auch echte Freundschaften entstanden?
Auf jeden Fall, ja. Also ich habe ja hauptsächlich wirklich mit Äthiopiern gearbeitet, nicht so sehr mit Weißen, also eigentlich gar nicht, weil ich ja meine eigene Firma hatte, die eben nicht über irgendeine Hilfsorganisation finanziert worden ist. Das heißt, meine Freundschaften in Äthiopien sind 100% äthiopisch und klar, man ist immer noch in Kontakt. Manchmal kriegt man Besuch aus Äthiopien und ich fahre einfach auch noch jedes Jahr mindestens einmal nach Äthiopien, um meine Freunde zu besuchen. Ja.
Können Sie sich vorstellen, dort auch immer zu leben?
Ich konnte mir das eine Zeit lang gut vorstellen. Mittlerweile ist B-Energy natürlich gewachsen und ich bin in vielen verschiedenen Ländern aktiv. Grundvoraussetzung, irgendwo zu leben, ist, dass man Strom und Internet hat. Das ist in Äthiopien nicht garantiert. Und deshalb ist es aktuell auf jeden Fall schwierig, von dort aus mein Business zu betreiben. Langfristig könnte ich mir schon vorstellen, da nochmal hinzuziehen. Auf jeden Fall, ich liebe Äthiopien.
Und wo in Äthiopien sind Biogasanlagen von Ihrem Unternehmen B-Energy denn momentan erfolgreich im Einsatz?
Das ist hauptsächlich in Addis, aber man muss dazu sagen...
Also in der Hauptstadt Addis Abeba.
Genau, in der Hauptstadt, wovon ich weiß. Das Problem ist, dass wir einige Anlagen während der Zeit auch ins Hinterland verkauft haben, teilweise sehr weit von Addis entfernt, wozu ich leider überhaupt keinen Kontakt mehr habe oder keine Rückmeldung dazu habe. Das war auch der Grund, warum ich, seitdem ich aus Äthiopien zurück bin, das Konzept geändert habe.
Wann sind Sie zurückgekommen?
Im April 2019 bin ich zurückgekommen und seitdem habe ich daran gearbeitet, diese Möglichkeit zu schaffen, dass man den Kontakt zu den Anlagenbetreibern und zu den Installateuren von den jeweiligen Anlagen nicht verliert und damit auch eine Kontrolle darüber hat, wie die Anlagen, je nachdem, wo man sie installiert hat, behält.
Und haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, da ist ein Projekt, wo es wirklich gut funktioniert, wo es so funktioniert, wie ich mir das auch vorgestellt habe oder wie ich mir das ausgedacht habe?
Gibt es auf jeden Fall, wobei es keine Projekte sind, sondern Unternehmen. Wort Projekt, da bin ich ein bisschen empfindlich, weil das so sehr mit dem ganzen Entwicklungshilfe-Projektdenken zu tun hat, wo es ja immer um eine zeitlich begrenzte Maßnahme geht, die mit einem Budget verbunden ist. Und das haben wir hier nicht, sondern wir haben tatsächlich was, was langfristig angelegt ist und ja als Unternehmen kein begrenztes Budget hat. So, die Orte, wo das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, sind zum Beispiel Kenia und Guinea. Da fangen wir jetzt an mit dem neuen Ansatz, das heißt mit neuen Importeuren, die die Technik importieren und über die Installateure, die über eine App gesteuert werden, die jetzt ganz neu auf den Markt kommt, umsetzen. Ja, das heißt, in den beiden Ländern läuft es gerade genau nach Plan, aber es ist im Anfang. Ja.
Die Agrartechnikerin und Sozialunternehmerin Katrin Pütz ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie sind Agrartechnikerin und mit Ihrem Unternehmen, dem Social Business B-Energy, wollen Sie Biogas mit technisch einfachen Lösungen möglichst vielen Menschen in Afrika, aber auch anderen ländlich geprägten Regionen zugänglich machen. Sie schulen, dass Sie Ihr eigenes Unternehmen starten können. Sie haben sich vorgenommen, eine Technik zu entwickeln, die so einfach und so effektiv ist, dass sie ohne Entwicklungshilfe finanzierbar ist und deswegen aus sich heraus Perspektiven schafft für Menschen, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen wollen. Sind Sie, was die Technik angeht, jetzt am Ziel?
Ich weiß nicht, ob man bei Technik jemals am Ziel ist, aber ich würde sagen, wir haben mittlerweile ein System geschaffen, ein Paket, das in sich geschlossen ist, ja, von der Technik an sich, über den Service und die Kontrolle, über die App, über Trainings, auch ein Online-Training, was jetzt rauskommt. Das heißt, wir können alle Beteiligten in unserer Unternehmenskette mit den nötigen Services, Trainings, mit dem Know-how und der Technik erreichen.
In wie vielen Ländern sind Sie momentan aktiv und wie viele Menschen erreichen Sie gerade?
Boah, das kann ich so gar nicht sagen. Wie viele Länder werden das sein? Ungefähr 10 Länder in Afrika, wo es im Aufbau ist. Wie viele Menschen damit erreicht werden, das kann man so im Moment gar nicht so genau sagen, weil wir ja mit diesem neuen Ansatz jetzt erst starten. Die Anlagen, die ich bisher verkauft habe, das sind ungefähr 350 Anlagen und 1000 Rucksäcke, die sind irgendwo da draußen, zu denen ich keinen Kontakt mehr habe. Und deshalb starten wir jetzt sozusagen B-Energy neu.
B-Energy ist ein Social Business, ein soziales Unternehmen. Das ist ja ein Wirtschaftszweig oder eine Bewegung, die hat wachsenden Zulauf und kriegt auch wachsende Aufmerksamkeit. Was bedeutet das für Sie persönlich und Ihr Unternehmen? Also wie viel Gewinn müssen Sie machen und was ist für Sie ein Gewinn und ein Ertrag außer Geld?
Genau, also Social Business hat ja 7 Regeln, muss man sagen. Und die wichtigste, denke ich, das ist die letzte, die heißt Do it with joy. Das heißt, mach es mit Freude, weil es nämlich eben nicht um Geld geht. Social Business ist ein Unternehmen, ja, keine Hilfsorganisation, das ganz normal wirtschaftlich arbeitet, aber den Gewinn reinvestiert, um den Impact zu erhöhen. Das heißt, in dem Fall die Armut stärker zu bekämpfen, was ja das übergeordnete Ziel von Social Business ist. Das heißt, je mehr Menschen ich erreiche und je mehr Menschen ich im Prinzip in die Geschäftstätigkeit bringe über den Ansatz, umso größer der Gewinn. Das hat mit Geld nichts zu tun. Natürlich muss man aber logischerweise genug Geld erwirtschaften, um selber überleben zu können. Aber das ist in dem Fall nicht so viel, weil B-Energy eine sehr kleine Firma in Deutschland ist, die kaum Fixkosten hat. Und das ist bewusst so aufgebaut.
Wo wollen Sie mit Ihrer Firma, sagen wir mal, in 5 Jahren stehen?
Ich möchte einfach so viele Importeure, Installateure und Gasproduzenten wie möglich auf der ganzen Welt erreichen und wirklich ein konkurrenzfähiges Businessmodell, und zwar an jedes einzelne Land von den lokalen Partnern angepasstes Modell haben, das sich auf dem Markt, der ja häufig sehr verzerrt ist durch unsere Aktivitäten über Entwicklungshilfe, behaupten können. Ja.
Also Entwicklungshilfeorganisationen und staatliche Stellen, das sind nicht die Partner, auf die Sie in erster Linie setzen oder überhaupt nicht setzen. Welche Mitstreiter wünschen Sie sich noch?
Genau, ich setze gar nicht auf Hilfsorganisationen oder staatliche Förderung. Ich setze ausschließlich auf afrikanische Partner, die Verantwortung übernehmen und damit Geld verdienen möchten. Ja, das sind Leute, die bereits ein Unternehmen haben, vielleicht sogar im Solarbereich schon aktiv sind oder im Baugewerbe. Das können aber auch kleinere Entrepreneure sein, die das Kapital haben, um 10 Anlagen zu importieren, da reden wir von 5.000 Euro, und damit ihr Unternehmen starten. Ja, und dann auf dem Weg das Geld generieren, das sie brauchen, um dann weiter zu wachsen. Also ich suche nach lokalen Partnern jeglicher Art und Größe im Prinzip.
Wenn man Sie so hört, kann man sagen, dass Sie, und ich glaube schon seit Sie Anfang 30 sind, bereits Ihr Lebensthema gefunden haben? Oder gibt es noch irgendwas anderes, wo es Sie hintreibt?
Man kann sagen, dass mit B-Energy habe ich den ersten Schritt zu meinem Lebensthema verwirklicht. Das heißt, über lokale Partner Biogas unabhängig von ausländischen Geldern umzusetzen. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, den Ansatz, den wir in Afrika, das heißt wir der Westen in Afrika, fahren mit unserer Entwicklungshilfe, mit der Bevormundung der Menschen, der Behandlung der Menschen, ja, als hilfsbedürftige Partner in Frage zu stellen. Und zwar auf größerem Niveau. Es gibt sehr viel Widerstand aus Afrika gegen unsere Entwicklungshilfe. Es wird immer weiter gefeiert, dass wir Entwicklungshilfe betreiben. Man muss nur mal die letzte Kampagne Entwicklung wirkt betrachten, wo Hilfsorganisationen tatsächlich dafür werben, wie sie armen Menschen in Afrika helfen. Es geht darum, diese Perspektive zu ändern, unsere Sichtweise auf Afrika erstens zu ändern und zweitens die Sichtweise und die Motivation der Afrikaner, sich für ihre eigene Entwicklung einzusetzen, zu ändern. Und ich möchte dieses Thema einfach viel, viel mehr in die Öffentlichkeit bringen. Und das ist der zweite Schritt meiner Verwirklichung meines Lebensziels.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, viele kluge Gesprächspartner, viele offene Ohren. Ganz herzlichen Dank, Katrin Pütz, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Das war SWR 2 Tandem, Redaktion der Sendung Elinor Krogmann. Mein Name ist Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.